Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber. Falls ihr öfter mal über Movieplot-Artikel stoßt, dann kann es euch auffallen, dass wir große Fans von bestimmten Science-Fiction-Serien, speziell bei Apple TV, sind. Da haben sich in den letzten Jahren einige große Serien entwickelt. Nicht Invasion, schaut bloß nicht Invasion, eine furchtbare Serie Invasion. Zum Beispiel Foundation und die zweite Serie, die mir gerade einfällt. Gibt doch bestimmt noch mehr, aber.
Silo.
Silo, genau. Silo ist, glaube ich, so die wirklich so am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat. Foundation und For All Mankind. Ich muss ja sagen, ne, damals, als For All Mankind gestartet ist, habe ich irgendwie 3 Folgen geguckt und dachte, was ist denn das für ein langweiliger Kram? Kann ich ja auch nochmal diesen Ryan Gosling Neil Armstrong Film schauen, der ist genauso langweilig. Und dann haben alle um mich herum angefangen, diese Serie zu hypen. Vor allem der Redakteur von Movieplot, der hier mir gegenüber sitzt. Mein Name ist Jenny Jecke und mir gegenüber sitzt Matthias Hopf. Hallo Matthias.
Hallo Jenny.
Du hast damals angefangen, For All Mankind zu hypen. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, das zu schauen. Ich glaube, ich bin bis zu der Mars-Staffel, der ersten Mars-Staffel gekommen. Aber mittlerweile gibt es schon 4 Staffeln. Und im Ende März, am 27. März, kommt schon die 5. Staffel von For All Mankind. Und da habe ich mir doch gedacht, warum nicht auch den anderen Menschen da draußen das Glück schenken, For All Mankind zu entdecken, das Old Age Make-up von Joel Kinnaman zu entdecken und alles, was diese Serie so besonders macht. Und da ich das nicht so gut erklären kann wie mein Gegenüber Matthias, bist du jetzt hier eingeladen, um unseren HörerInnen mal diese Serie ans Herz zu legen. Sagt man das so? Egal. Macher ist Ronald D. Moore, Battlestar Galactica Fame, Deep Space Nine Fame, Star Trek The Next Generation Fame, ein großer Mann, auch Outlander Fame vor allem. Und nebenbei macht er eben diese Apple-Serie. Worum geht's denn in For All Mankind und ab wann hat dich die Serie gecatcht, wie man so schön sagt?
Ja, ich denke es mir schon die ganze Zeit, seitdem du gesagt hast, nur 3 Folgen gesehen. Das ist halt auch wirklich ein klassisches Beispiel. Man muss die ersten 5 schauen, um reinzukommen. Oder 4 heißt es ja, glaube ich, bei Netflix immer. Aber das Interessante ist, For All Mankind beginnt eigentlich mit einer Historienserie. Ende der 1960er Jahre. Wir befinden uns im Kalten Krieg. Die USA gegen die DSSR ist gerade sehr involviert, haben sich irgendwie die Idee in den Kopf gesetzt, jemanden auf den Mond zu schicken. Warum auch immer, heutzutage ist ja das Space-Programm eher eingeschlafen, das ist eher so eine Rarität geworden. Der Wettlauf ins All ist einfach so ein Ereignis für die Geschichtsbücher, aber For All Mankind macht es sich zur Aufgabe, irgendwie diese Geschichtsbücher nochmal neu aufzuschlagen und dann einfach ganz frech umzuschreiben. Denn es passiert 1969 nicht, dass ein Amerikaner auf den Mond landet, sondern ein Kosmonaut ist der erste Mensch, der dort einen Fuß hinsetzt. Und das verändert natürlich den kompletten Lauf der Geschichte. Wie gesagt, wir sind im Kalten Krieg, die Situation ist wahnsinnig angespannt. Auf dem Mond zu landen hat natürlich sehr viele Vorteile, wenn man ganz global drauf guckt, was da alles entstanden, entwickelt, erforscht wurde. Aber letzten Endes, wenn wir es ganz runterbrechen, um was es hier in For All Mankind geht, geht es auch sehr viel um den Krieg, um das Ego, um die Macht, um zu sagen, wer ist hier die größere Superkraft auf dem Planeten und das will die USA auf keinen Fall auf sich sitzen lassen und schaltet dann halt ihr Weltraumprogramm in den Supergang, wenn es den Supergang gibt. Naja, das wo ihr halt
mal braucht. Den
Turbogang.
Keine Ahnung.
Genau. Und daraus entspinnt sich so ein alternativer Verlauf der Geschichte, wo sich auch die Serie dann mehr und mehr aus diesem Historienkontext herausbewegt und zur Science-Fiction-Serie geht, selbst wenn sie tatsächlich bis heute, Staffel 5 ist jetzt die neueste, die bei Apple TV startet, wir sind immer noch nicht in unserer eigenen Gegenwart gerade angekommen. Es ist auch witzig, dass die Serie ja inzwischen seit 2019 läuft und das heißt, also du hast schon fast eine ganze Dekade For All Mankind, das heißt, wir rennen der Serie gerade auch davon, aber trotzdem ist die Serie in dem, was sie uns zeigt, in dem, was die Menschen dort erreicht haben, ist sie schon wirklich im Science-Fiction-Territorium vorgedrungen. Es gibt unglaubliche Raumschiffe, Raumstationen und wir sind halt auch schon wirklich auf dem Mond angekommen. Nicht nur haben wir einen Fuß drauf gesetzt, ich sag wir, als wäre ich dabei gewesen. Ihr seht, wie tief ich drin bin. Ich fieber mit dem Ganzen.
Du bist NASA-Pilt.
Ja, ich bin komplett NASA-Pilt. Ich habe leider nicht meinen NASA-Hoodie hier an, aber egal. der Mond wird richtig besiedelt. Am Anfang ist das so eine kleine Raumstation, dann wird es eine Kolonie und dann wollen dann natürlich immer mehr Menschen hin. Das fängt ganz harmlos an mit so was wie Weltraumtourismus, geht dann aber auch hin bis zu, Moment, da gibt es ja auch Rohstoffe, die spannend sind. Das heißt, wir sind jetzt nicht nur da oben, um irgendwie so einen Stellvertreterkrieg zu führen, sondern wir sind da oben, um auch Zeug runterzuholen für uns auf die Erde, was irgendwie spannend werden könnte. Und ist denn der Mond eigentlich schon das Ende der Fahnenstange? Nee, da gibt es ja noch andere Planeten da draußen. Wie wäre es eigentlich mit dem Mars? Und dann haben wir im Endeffekt pro Staffel eine Dekade, die wir uns anschauen. Also wir haben dann so, die erste Staffel beginnt, wie gesagt, Ende der 60er, geht in die 70er rüber, dann kommen die 80er, die 90er, die 2000er und jetzt die fünfte Staffel ist in den 2010er Jahren angekommen und wir erobern immer weiter mit den Figuren den Weltraum. Es gibt jetzt wirklich schon ganze Städte auf dem Mars. Dort bricht eine Art Bürgerkrieg aus. Das ist so der aktuelle Stand, in den wir hineinkommen, wo sich auch interessanterweise Geschichte wiederholt, selbst im Science-Fiction-Kontext. Aber ich glaube, das ist ja eh eine der großen Science-Fiction-Stärke, dass wir so den Spiegel von unserem eigenen Jetzt in diesen oft fantastischen Geschichten haben. Ja, und das sind wir jetzt eigentlich wirklich Hardcore-Sci-Fi-Territorium mit allem, was irgendwie geht und ganz vielen tollen Masken.
Ich habe ja schon Joel Kinnaman erwähnt. Mhm. Als ich den zum ersten Mal in dieser Serie gesehen habe, dachte ich so, ach, schon wieder ein trauriger Joel Kinnaman-Mann. Ne? Und wenn ich dann aber, ich wurde ja auch dann nach einem zweiten Anlauf irgendwie überwältigt von der Serie und habe dann einfach so durchgebinged bis zur dritten Staffel. Wenn ich mir das dann später anschaue, wird er halt immer cooler. Ich weiß nicht. Sag doch mal, wer sind denn so die Figuren, die wichtigsten für dich, die dich vielleicht auch am meisten überzeugt haben, mit denen wir in die Serie reinstarten, die uns so begleiten in For All Mankind?
Ich würde schon sagen, dass Joel Kinnaman eigentlich das Herz der Serie ist, obwohl ich es am Anfang auch geguckt habe und so halb desinteressiert, halb gelangweilt von ihm war. Aber er trägt inzwischen so eine interessante Mischung aus der typischen Trauer, die du oft mit ihm assoziierst, wenn du in seine Augen schaust, da wirkt er ja schon immer total niedergeschlagen. Aber er hat halt auch diesen Idealismus und Ehrgeiz und auch irgendwie dieses, was ihn auch leicht unattraktiv macht, dieses komische, ich bin ein Mann, ich bin patriotisch und das muss so und so laufen. Aber das macht halt die Figur komplex und spannend und du folgst dir immer weiter und jede Staffel hat für ihn auch so ein Arc, wo du das Gefühl hast, du erlebst gerade Lebensgeschichte mit ihm. Also es ist nicht nur eine Serie, die mit ihren Ideen und Möglichkeiten beeindruckt mit, wir haben bei Apple sehr große Budgets zur Verfügung, deswegen können wir euch hier diesen ganzen Mars und alles zeigen, sondern die Serie spielt auch extrem viel auf der Erde eigentlich. Also ich würde sagen, es ist nicht mal eine 50-50-Waage, es ist wahrscheinlich sogar mehr auf der Erde als auf den unendlichen Weiten des Weltraums. Das sind so die offensichtlichen Highlight-Momente, aber dann kehrst du immer wieder zurück und kriegst halt mit, klar, der eine erlebt da draußen das Abenteuer, und die anderen sind irgendwie zurückgelassen und müssen da weiterhin mit der kalten Kriegsrealität oder so. Wir haben da zwei Figuren, die aus verschiedenen Lagern kommen und trotzdem versuchen, irgendwie zusammenzuarbeiten, weil sie halt merken, wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es vielleicht besser, aber können das aus politischen Gründen nicht. Können wir das heimlich machen oder nicht? Und dann gibt es irgendwann den Moment, wo Joel Kinnaman merkt, vielleicht kann ich auch nicht ewig diese Raumfahrten machen und muss auch wieder zurückkehren. Kann ich das überhaupt auf mir sitzen lassen? Nee, ihn zieht's wieder. Er ist wie so auch der letzte Westernheld irgendwie, der merkt, dass sich die Welt um ihn rum wandelt und er einerseits Motor von diesem Wandeln ist, aber auch irgendwie nicht will, dass der Wandel komplett passiert, weil das heißt ja, dass er irgendwann abgehängt wird und alt wird. Und die Serie liegt ja auch wirklich großes, also so das Make-up ist klar irgendwo so ein Gimmick, aber auch schon eins, was tief im Erzählen verankert ist. Wir sollen da mitkriegen, wie sich Zeiten ändern. Und jetzt eine der neuesten Figuren irgendwie so, die sie eingeführt haben in der letzten Staffel, war das, glaube ich, hier Toby Cabell, The Thing aus dem gescheiterten Fantastic Four Film von
an diese, eine
Josh
Rolle,
Trank.
An die sich alle erinnern.
Oh, ich denke da schon so zweimal
die Woche. Ich kenne ihn vor allem
nach.
Als Affen aus der Planet der Affenreihe.
Fair, ja. Wo man ihn auch nicht wirklich erkennt, aber sure, why not? Nein, und er nimmt dann irgendwie so in diesem großen Gefüge, bringt er so einen Arbeiterklassenkontext mit rein. Und ich glaube, das mochte ich auch deswegen so sehr, weil wir haben ja ganz am Anfang auch schon Silo erwähnt. Und das ist ja auch eine Serie, die total beeindruckt in ihrem Also es gibt so ein großes Sci-Fi-Konzept mit, irgendwie die Welt endet, alle sind eingesperrt in dem Silo. Und das Interessante an dem Silo ist halt die verschiedenen Schichten, durch die du so durchgehst. Und For All Mankind hat natürlich mit ganz vielen Schichten und Strukturen angefangen, die du eben aus den 60ern mitgenommen hast. Wie funktioniert NASA, wie funktioniert das Weltraumprogramm der UdSSR und so weiter. Wie funktioniert so das amerikanische Familienleben, keine Ahnung, die amerikanische Politik ist. Aber so Toby Cabell wirkt wie eine der Figuren, für die halt in so einer Weltraumrealität dann irgendwie lebt, die eigentlich auch im Alien-Universum funktionieren könnte, auf einem der großen Minenschiffe, was da rumfährt, wo es dann auch bei Ridley Scott ja darum geht, dass die alle unterbezahlt sind und eigentlich nicht ihr Leben riskieren müssten für dieses komische, säurespuckende Viech oder so. Und also das fand ich schon wahnsinnig. Du bist ja bei Serien, die 5 Staffeln gehen, kann ja schon irgendwie sich so eine Routine einstellen. Und ich glaube auch, dass For All Mankind davon nicht befreit ist, aber dadurch, dass die weiter und weiter geht, hast du schon das Gefühl, du erreichst auch neue Phasen und dieser ganze Konflikt, der halt jetzt so zwischen Mond und Mars irgendwie passiert, man spürt den Sprung, den die Menschheit gemacht hat. Also so, wir erinnern uns noch an den Schritt, den der Mann auf dem Mond gemacht hat, während bei For All Mankind ist man halt jetzt schon drinne irgendwie in diesem nächsten Kapitel der Geschichte, was ja bei uns nie eingetreten ist, was man sich irgendwie so fantasieren und vorstellen kann. Und For All Mankind bringt das mit so einer Überzeugungskraft rüber, weil halt alles da ist. Also es geht um so große Themen wie, werden wir hier angemessen bezahlt für die Arbeit, die wir machen, aber auch so kleine Themen mit, was ist die Baracke, in der ich eigentlich schlafen darf? Und darf ich mich durch den Gang bewegen? Kann ich da rüberschauen oder trete ich dann schon über die kalte Kriegsgrenze auf dem Mars oder so? Also es ist wirklich sehr, sehr gut durchdacht alles.
Ja, mir hat auch sehr der melodramatische Aspekt dann gefallen. Ein Aspekt, der, glaube ich, bei der Figur von Michael Dorman, Gordo, in den ersten Staffeln sehr stark, also wo ich dann auch einfach so mitgefiebert habe, weil das auch jetzt nicht die Figur ist, die einem sofort ans Herz wächst. Und irgendwann merkt man einfach, mein Gott, dieser Mann und seine Beziehung. Und eine Figur, die ich noch hervorheben wollte, weil einer der Gründe, warum ich dann irgendwie dran geblieben bin am Anfang, war, dass halt reale Figuren auch auftauchen zum Beispiel. Und da ist eben auch Werner von Braun dabei. Ich als geschichtsversessene TV-Zuschauerin habe mich natürlich nicht gefreut, dass ich Werner von Braun sehe, aber es ist so eine Figur, ein ehemaliger Nazi-Wissenschaftler, der eben auch in der Realität sehr großen Einfluss auf die Entwicklung der amerikanischen Raumfahrt hatte, die hier eine besondere Rolle spielt, weil er ja als Mentorfigur eingeführt wird von der Margot Madison, die für mich so ein Beispiel dafür ist, wie die Serie, die Geschichte irgendwie in der realen Geschichte verankert so und gleichzeitig aber auch so einen progressiven Weg geht, der vielleicht einer realen Geschichte in dieser Form gar nicht möglich war. So, also die alternative Geschichte und der Druck durch die Sowjetunion auf dem Mond macht was möglich, was vielleicht mit dem Sieg der USA sozusagen auf dem Mond in der echten Geschichte gar nicht in dieser Form möglich war. Und das also die Margot war für mich dann der Grund, wo ich dachte, okay, jetzt, wenn hier auch noch der Werner von Braun da ist und seinen Zögling hat, die weit über ihren Mentor hinaus sich entwickelt und ja auch auf dem realen Vorbild basiert, dann muss ich wohl das weiterschauen. Dieses For All Mankind.
Stark, dass Werner von Braun in diesem Podcast war.
Nein, ich finde das halt immer, das ist so einer der Aspekte, die ich bei Alternative History Geschichten am spannendsten finde. So, wenn diese realen Figuren auftauchen, auch hier in Vaterland von Thomas Harris zum Beispiel, diesem Roman, bei dem es auch eine Verfilmung gibt. Das fand ich auch insgesamt, glaube ich, bei dem, was ich von For All Mankind gesehen habe, überzeugender als hier bei dieser Amazon-Serie The Man in the High Castle, die, glaube ich, so ein bisschen artverwandt ist, aber viel langweiliger. So.
Irgendwie, also ich weiß nicht, Man in High Castle habe ich vielleicht eine Staffel oder so geguckt, bin ich nicht tief reingekommen, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich dieses Urteil aussprechen darf, aber Man in High Castle wirkt immer mehr mit so, ja, es gibt die Idee, aber es wirkt nicht lebendig, sondern hier sind wirklich die Figuren das stark und ich finde auch schön, dass du diesen melodramatischen Aspekt betonst, weil was ich so lieb, es ist nicht nur das Melodram im All, wo halt wirklich was Aufregendes passieren kann, sondern der Bogen ist immer so schön gespannt, dass es irgendwie eigentlich diese Zerrissenheit zwischen den Menschen auf der Erde und denen im All, sei das jetzt auf dem Mond oder auf dem Mars, ist und das eine, was halt oder was Joel Kinnaman da oben beschäftigt auch seine Frau irgendwie da unten und am liebsten würde sie auch mit hoch und keine Ahnung. Also du hast immer so, ich stelle mir die Serie ist immer wie so Flugbahnen, die so um diese Planeten rumkreisen und du kommst immer überall an und hast nicht nur das eine und gehst immer weiter vorwärts, sondern du musst halt immer überlegen, auch wo du herkommst. kommst. Und das ist ja auch interessant, wenn man dann eben wieder zurückgeht und überlegt, das hat als Geschichtsserie, Historienserie angefangen. Und da ein interessanter Akzent sind auch, am Anfang von jeder Staffel wirst du so kurz abgeholt. Wir sind jetzt in einer neuen Dekade. Und was ist so bisher passiert? Und da wird ja dann auch viel mit so Archivkram gearbeitet. Und so ein paar Sätze erkennst du wieder, ein paar werden rekontextualisiert. Und das denke ich mir halt auch, Ronald D. Moore, der so viele Geschichten geschrieben hat, muss das ja genießen, jetzt einfach zu sagen können, und in meinen 1990ern behalte ich das, aber das grenzt sich aus oder so. Also das ist jetzt nichts, mit dem die Serie steht oder fällt, sondern es ist einfach so eine nette Spielerei, wo ich mag, wo du dann auch so kurz drinne sitzt, wie als sitzt im Kino, vor meinem großen Apple TV Plus Fernseher. Nein, und ich frag's mit, ja stimmt, was verändert wirklich Verlauf von Geschichte so, und da hat die auch wirklich so eine sehr tiefe Ebene, die jetzt über, wir haben eine Sci-Fi-Idee, wir haben sehr stark geschriebene Figuren, wirklich unfassbar stark geschriebene Figuren. Es gibt keine langweilige Figur in der Serie, würde ich sagen. Aber auch irgendwie sowas fast schon Existenzphilosophisches noch drunter legt, was nie zu deutlich wird oder auch nie zu abstrakt wird. Also wir sind noch nicht in unserem Space Odyssey-Vibe, wo einfach nur noch Lichter und Sterne an uns vorbeirasen oder so. Aber vielleicht kommen wir da noch hin, und das wäre ja auch noch ein interessanter Twist.
Aber auf jeden Fall eine Serie, die man von Anfang an schauen muss. Ich würde jetzt nicht empfehlen, einfach einzusteigen in der vierten Staffel, der fünften Staffel, die bald startet.
Vor allem, ich glaube, ich habe es jetzt gar nicht gesagt, aber Folge 5 ist ja der Knackpunkt, wo der große Zeitsprung gemacht wird. Also guckt es auf alle Fälle bis Folge 5 und wirklich schaut es von Anfang bis Ende, weil ich finde es jedes Mal aufregend, wenn du den Sprung mitkriegst. Wenn irgendwie so mal weitergeguckt wird, also fast wie als würde die Kamera so sich langsam um den Mond rumbewegen und so. Ist da hinten nicht der Mars? Und du so, oh mein Gott, sie gehen bis zum Mars.
Also, For All Mankind streamt bei Apple TV in Deutschland. Es gibt 4 Staffeln, jede Staffel hat 10 Folgen, immer so ein Stündchen lang ungefähr. Und die 5. Staffel kommt am 27. März. Irgendwelche letzte Worte zu For All Mankind, Matthias?
Es gibt noch eine Dokumentation, die heißt auch For All Mankind von 1989, glaube ich. Und die hat Christopher Nolan damals sehr inspiriert, als er Interstellar gedreht hat. Bei der geht es dann tatsächlich um Mondlandung und Raumfahrt. Also falls ihr das schauen wollt, ich habe vorhin geguckt, das ist tatsächlich auf YouTube.
Okay, dann habt ihr jetzt von unserem NASA-Pilt-Redakteur in der Redaktion 2 Tipps: For All Mankind, die Serie bei Apple TV und den Doku-Klassiker For All Mankind. Wir liefern hier eben ab bei Streamgestöber. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank, liebe HörerInnen da draußen. Und streamt was Schönes.